Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
Hallo und herzlich willkommen zum neuen Hinterhofsinger-Talk, heute zum Heimspiel gegen Werder Bremen. Und wenn ihr jetzt denkt, hä, Moment, der Bene moderiert doch gar nicht mehr, das hat einen ganz besonderen Grund. Und zwar, wir sind ja mittlerweile 5 Hinterhofsänger, aber die anderen sind alle geplant im Urlaub, weil September ist großer Urlaubsmonat und da dachte ich, ich schmeiß heute mal die Sendung alleine. Deswegen gehen aber auch nochmal Urlaubsgrüße raus, natürlich an Jan, Felicitas, Florian und Dominik, viel Spaß im Urlaub und wir hören uns dann nächste oder übernächste Woche wieder. Aber ich bin natürlich nicht alleine heute. Und ich möchte ganz herzlich den Sheridan Sparks begrüßen vom ganz frisch getauften Orderly Queuing Podcast. Gute.
Gute, ja, danke nochmal für die Einladung. Direkt Urlaubsgrüße an die anderen 4 raus. Ja, ich freue mich aber wieder da zu sein. Und ja, es hört sich ja schön an, unseren Namen des Podcasts wieder zu hören. Der neue Name. Wir haben das noch nicht so richtig benutzen können. Aber ich finde, es klingt auch schön, oder?
Ey, ich finde es mega gut. Ich bin ein sehr großer Verfechter von Puns und Wortspielen und so. Sieht man ja bei uns auch immer in den Folgentiteln. Wir finden das alle mega geil. Und deswegen Orderly Queuing, da kann ich nur A-Plus mit einem Sternchen. Also fand ich ziemlich geil, als ihr das bekannt gegeben habt.
Ja, ich freue mich auch drüber. Also wir planen ja auch demnächst noch ein Logo dazu zu packen und was Passendes, weil momentan ist das so ein bisschen ein Zwischending, bis wir was Richtiges gefunden haben. Also da kommt ja auch noch eine kleine Überraschung für die, die bei uns reinhören, worüber die sich freuen können. Aber ich freue mich auch mega. Also das ist definitiv eine coole Sache.
Wunderbar. Und mir ist auch schon wieder aufgefallen, das waren irgendwie schon wieder 3 Wochen Pause oder sowas. Ich meine, ihr habt, glaube ich, nach dem Stuttgart-Spiel noch gepodcastet. Wir aber nicht, weil bei uns ja letzte Mal auch schon alle im Urlaub waren. Da war ich selbst noch unterwegs, war natürlich wieder überall Kerben und Urlaubssaison. Deswegen haben wir ein bisschen was aufzuholen. Und ich würde einfach mal ganz kurz ein bisschen recappen, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen was dazwischen sagen. Genau, und zwar seitdem das letzte Mal gepodcastet wurde, hat sich unser Kader ein bisschen vergrößert. Und zwar haben wir 3 neue Spieler bekommen. In Hyunsuk Hong, offensiver Mittelfeldspieler von Gent. Dann kam mit Moritz Jens, ein Innenverteidiger aus Wolfsburg, aber nur geliehen. Und Gabriel Vidovic kam von Bayern München, das ist ein Außenstürmer. Noch ein ganz junger Bub und spielt auch noch U-Nationalmannschaft. Genau, damit haben wir jetzt insgesamt 25 Mann im Kader. Insgesamt der viertkleinste Kader der Bundesliga, aber dafür der viertälteste. Sheridan, was hast du zu den Transfers, zu den Last-Minute-Transfers, muss man ja sagen. Was hast du da gedacht, als die bekannt gegeben wurden?
Ja, schon wieder irgendwie diese Last-Minute-Transfers. Ne? Aber diesmal zumindest nicht irgendwelche Leier von Frankfurt. So, okay, wir haben die noch denn auf der Bank, die wir zu uns holen können? Da freuen wir uns. Also da freue ich zumindest den Moritz Jens. Hat letztens bei ziemlich viele Stationen gespielt, haben wir auch in unserem Podcast gesprochen, dass er ja ganz oft gewechselt ist, aber der ist ja auch ein guter Spieler, der hat sich auch in der Bundesliga gezeigt, dass er was kann und der füllt ja auch eine Lücke bei uns in der Verteidigung, also da bin ich mal gespannt. Der hat dann am Wochenende sein erstes Spiel bei uns geliefert, sah ja, ziemlich ja. Bequem aus, ne? der hat das gut gemacht, fand ich. Der Hong, ja auch noch ein Spieler von Gent, vom Profil her super, passt ja auch dann mit der Jason Lee. Wir haben jetzt unsere koreanische Duo, also darüber können wir uns freuen. Und der Vidovic, keine Ahnung, also die Bayern-Fans auf Social Media fanden es nicht so schön, dass er weggegangen ist. Schauen wir mal, der Bo hat ihn anscheinend noch nicht gesehen, hat natürlich auch keine von uns mal gesehen, also der, das fand ich auch. Unbekannte, der ja, wäre noch erwarten.
Genau, das fand ich auch eine wunderschöne Sache. Das ist aus der ersten, aus der PK vorm Spiel entstanden. Da hat Bo Henriksen gesagt, ja, er hat den Spieler noch nie gesehen, weil er wurde verpflichtet. Dann war das Spiel gegen Stuttgart, wo er selbstverständlich natürlich noch nicht im Kader stand. Dann war Länderspielpause, er war mit Kroatien unterwegs, der Spieler, und kam wieder zurück. Und dann war schon die Vorbereitung auf das Spiel. Also ich nehme stark an, dass er mittlerweile 1 bis 2 Mal unter ihm trainiert hat. Aber irgendwie dann doch sehr faszinierend. Und ich habe ja schon gesagt, er ist noch sehr jung, also 20 Jahre alt. Und da gehe ich auch davon aus, dass er einen Moment brauchen wird, bis er sich so richtig entfaltet. Ich glaube, er ist ähnlich wie Sieb, wird für 2 Jahre, also ist fest verpflichtet worden, beziehungsweise wird geliehen und kann per Option gekauft werden, bekommt Vertrag, und Bayern sichert sich aber ein Rückkaufrecht zu. Das machen die ganz häufig. Genauso ist ja Sieb auch zu uns gekommen, weil der Fürth hat den gekauft, Bayern durften nach einmal wieder zurückkaufen und haben ihn dann jetzt aber doch wieder verliehen mit Kaufoption und Rückkaufoption, also keine Ahnung. Ist mittlerweile anscheinend Praktik, aber ist super verwirrend und keiner weiß, wem gehört der Spieler jetzt genau und wie läuft das immer. Genau, also alles ein bisschen durcheinander.
Ja, das ist ein bisschen kompliziert, aber die spielen für mindestens die nächsten 12 Monate bei uns im Rot. Also
genau, genau.
Wir freuen uns da drauf.
Darauf können wir uns verlassen. Genau. Was ist dann noch passiert? 2-mal DFB-Pokal-Auslosung und wir spielen 2-mal gegen Top-Teams. Unsere Herren bekommen ein Mittwochsabendspiel gegen die Bayern und unsere Frauenmannschaft, die ja in der Zwischenzeit auch ein Pokalspiel hatte, gegen Offenbach Kickers 3-0 gewonnen hat, die spielen gegen Wolfsburg. Also, ewiger, also ich weiß nicht, 10-mal oder wie oft die jetzt den Pokal hintereinander gewonnen haben, Rekordsieger, und das wird ein Knaller am Bruchweg und vor allem dann hinterher auch nochmal ein Knaller in der Mewa Arena. Also habe ich richtig Bock auf diese Pokalspiele und ich hoffe wirklich, dass ich da kann, und ich wünsche mir für die Frauen, dass die Hütte diesmal voll wird, weil das letzte Spiel war dann leider doch etwas enttäuschend. Natürlich, Kerbesaison, viele Leute auch im Urlaub und so weiter, aber geht zu den Frauen, die Spiele sind geil.
Auf jeden Fall, definitiv. Also ich habe das ja auch mit einem Kumpel vor die Auslosung besprochen, was wir uns wünschen würden für die Frauen, und meiner Meinung nach wäre es schön gewesen, so eine schlagbare Gegner bekommen zu haben, ne, damit man ja auch ein bisschen weiter im Pokal kommt, aber auch so ein richtiger Top-Los wie die Wolfsburg oder auch die Bayern München, dass die mal am Bruchweg zu uns kommen, nur damit die Damen ja auch dann so ein richtig großes Spiel bekommen, das so ein richtig geiles Pokaltag, worauf die sich freuen können, und dass Mainz so quasi dann hinter dieser Mannschaft ja auch stehen kann und die anfeuern, weil wer weiß, Pokal schreibt seine eigene Geschichte. Die Mädels zeigen ja auch, dass sie es kann. Okay, Wolfsburg ist schon mal was in der Frauenfußballwelt. Aber ja, warum auch nicht? Also definitiv die Hütte voll machen. Und ja, schauen wir mal, dass wir die größte Überraschung kriegen.
Genau, und es ging tatsächlich echt Schlag auf Schlag da in dieser Nationalmannschaftspause, Länderspielpause. Neue Bundesligaspieltage wurden terminiert. Und stellt sich raus, wir spielen 3 Heimspiele nacheinander durch das Pokalspiel zwischen 19. und 30. Oktober. Also in 11 Tagen 3 Heimspiele. Leipzig, Gladbach und Bayern im Pokal. Also irgendwie, ich glaube, es ist Samstag, Freitag und dann mittwochs. Da habe ich schon richtig Bock drauf, so richtige Heimspielwochen und auch keine Mannschaft, wo eigentlich langweilige Spiele entstehen. Also ich rechne mir da auch tatsächlich für einen Pokal einiges aus, weil die Bayern ja zweite Pokalrunde ganz, ganz stark anfangen zu wackeln auf einmal die letzten Jahre. Also vielleicht haben wir tatsächlich da auch ganz gute Chancen, irgendwie weiterzukommen. Aber gut, schauen wir mal.
Ich muss ja auch sagen, dass ich das gar nicht auf dem Schirm hatte. Das ist jetzt 3 Heimspiele in Folge. Also das Spiel gegen Leipzig werde ich auf jeden Fall verpassen, weil ich da mal im Urlaub fahre. Gegen Gladbach bin ich dann auch nochmal dabei. Also, aber drei in Folge innerhalb 11 Tage, das ist irgendwie ein bisschen
Geil.
zu viel Mainz 05, oder? Ich weiß nicht, ob meine Nerven durchhalten werden
Das ist die andere Frage natürlich. Halten die Nerven das durch?
können.
Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie die Stimmung generell so ist. Aktuell ist er mit dem Spiel ein bisschen die Stimmung gekippt, würde ich sagen. Beziehungsweise gekippt ist nicht falsch, aber es ist, sag ich mal, angehalten. Die Leute sind so ein bisschen zurückhaltend. Genau, und dann habe ich jetzt noch eine Sache, bevor wir jetzt auch wirklich gleich zum Spiel gehen. Und zwar, wir Hinterhofsänger haben 6 Jahre Jubiläum gefeiert, haben wir gesehen. Unser Podcast ist quasi, ich glaube, nächstes Wochenende zum ersten Mal vor 6 Jahren rausgekommen. Und ja, irgendwie war das ganz cool. Jedes Jahr, irgendwie so Anfang September, merken wir so, oh krass, schon wieder ein Jahr Podcast mehr gemacht. Also nochmal in diesem Zusammenhang vielen Dank an alle, die uns regelmäßig hören, die uns ihr Feedback schicken, die mit uns auf Social Media und so kommunizieren. Und ja, cool, dass wir so viele tolle Leute kennengelernt haben, wie ja auch euch. Also mega geil.
Ja, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. 6 Jahre, das ist schon mal eine starke Leistung. Und es zeigt ja auch, wie schnell Leute zusammenkommen, wenn man sich für die gleiche Sache dann interessiert. Aber
Ja.
6 Jahre, da kann man nur herzlichen Glückwunsch sagen.
Ja, ich bin 8 Jahre hier im Verein, ich habe dem Verein und den Leuten hier viel zu verdanken. Und da sehe ich mich einfach in der Pflicht, auch gut zu arbeiten und mein Bestes zu machen, wenn ich nicht spiele oder wenn ich nicht auf der Bank sitze. Jetzt ist man so verrückt in Mainz hier, der Stadionsprecher hat mir die Krawatte abgeholt, dafür habe ich einen Aufstiegsschal bekommen. Die Fans sind einfach, ja, das ist irgendwie anders als anderswo, das glaubt man zwar nicht, aber jeder Verein, der hierher kommt, wird freundlich empfangen. Aber wenn man das hier heute erleben darf, ganz ehrlich, dann ist alles andere scheißegal.
Marco, ich würde ja gerne noch weitermachen, aber gehen Sie feiern und wir testen mal gerade. Ja, ist Pilz, kein Kölsch.
Alle noch mal kurz was getrunken, alle noch mal gestärkt und dann gehen wir jetzt direkt ins Spiel rein. Und ich würde sagen, wir gucken uns als allererstes mal die Aufstellung an. Was hat sich so verändert im Vergleich zum Stuttgart-Spiel? Und natürlich die Startelf als allererstes. Und da sehen wir, es gab zwei ganz offensichtliche Veränderungen, beide in der Innenverteidigung. Und zwar Moritz Jens hat dann sein Pflichtspieldebüt für uns gegeben, nachdem er gegen Stuttgart noch nicht im Kader war. Und Maxim Leitsch darf wieder starten, hat dann auf der linken Seite gespielt, Jens in der Mitte, weil ja Hanke Olsen im Concussion-Protokoll ist, hat in der Länderspielpause im Länderspiel einen Schlag auf den Kopf bekommen. Und durfte jetzt noch nicht spielen. Ist ja eine Sache, wo ich mich wirklich freue, dass mittlerweile etwas Gemach herrscht und dass die lieber auf Nummer sicher gehen und gucken, dass es dem Spieler gut geht, so wie es schon seit Jahren in der NFL und in anderen Ligen gemacht wird oder in anderen Sportarten. Kopfverletzungen sind wirklich das Allerschlimmste und das möchte man auf jeden Fall vermeiden, dass da bleibende Schäden davon getragen werden. Und wenn wir uns mal erinnern, letztes Jahr bei Bo Svensson, wie der gehandelt hat, nachdem Ajok den Fußtritt mit Nasenbeinbruch bekommen hat und Ajok durfte weiterspielen, da schlage ich heute noch die Hände beim Kopf zusammen. Also da auf jeden Fall gut, dass hier geguckt wird, dass der Spieler und die Gesundheit im Mittelpunkt steht. Sheridan, wie empfindest du die Startelf? Hast du dich gefreut über die Aufstellung? Ich meine, wirklich viel hat sich ja nicht verändert, aber was dachtest du so, als du das gesehen hast?
Ja, wirklich viel hat sich nicht geändert. Also, das ist natürlich ein großer Verlust, dass der Hanke Olsen nicht spielen konnte, aber wie du sagst, ist ja auch eine positive Sache, da irgendwie, dass er auch nicht spielen konnte. Ich würde sagen, so 90% der Fußballfans würden ja auch sagen, ist mir lieber, dass er ein Spiel fehlt, statt dann irgendwie langfristig davon Schaden bekommt. Also,
Ja.
Damit haben wir absolut kein Problem. Es ist schade, dass er gefehlt hat, weil er so ein wichtiger Spieler ist. Aber an der Stelle, was sein muss, muss sein. Dass der Jens dann ja auch reinkam und bereit war, fand ich dann gut, weil so, okay, jetzt haben wir sozusagen so ein gelernter Bundesliga-Profi, der noch sich zeigen muss, aber ja auch keine großen Probleme mitbringt. Wenn ich an Leitsch und Bell denke, ja okay, die sind beide gelernte Innenverteidiger, aber ja, der eine ist ständig verletzt und der andere, ja, es wird ein bisschen langsam bei ihm. Das mit dem Dreh, keine Ahnung. Also für mich ja auch Leitsch vor Bell auch schon wichtig und richtig, meiner Meinung nach. Ja,
sehr wichtig.
Und deswegen mit der 3 ja, hatte ich keine große Probleme, würde ich sagen.
Offensiv war ja quasi gegen Stuttgart, haben wir 3 Tore geschossen. Konntest du das Stuttgart-Spiel sehen?
Nein, wie immer nicht. ich war unten hinter der Fahne für die erste halbe Stunde und dann dachte ich mir, boah, ist das hier wie ein Sauna und bin dann an die Catering für ein Getränk gegangen, um mir ein Wasser zu holen und da stand ja auch in der Stunde an. Nach einer halben Stunde bin ich raus und kam dann zum Ausgleichstor, ersten Ausgleichstor wieder rein. Also von der Offensive, was das angeht, habe ich auch nicht viel zu sagen.
Nee, ist ja voll gut, weil ich habe das Spiel nämlich auch nur in der Konferenz geguckt. Ich habe dann zwar die Offensivaktion gesehen, fand das schon eigentlich ganz gut. Und deswegen hatte ich eigentlich auch eine ganz positive Stimmung, vor allem, weil ich eigentlich von Hong auch einen sehr guten Eindruck hatte in dem Spiel. Natürlich, die ganzen Abläufe und so stimmen noch nicht so 100%. Aber er war jetzt auch in der Länderspielpause nicht in Südkorea und dementsprechend dachte ich schon, das ist eigentlich ganz gut, weil im Endeffekt er kann sich gut integrieren, er ist mit Johnny und mit den anderen da vorne, kann er gut auch sich ein bisschen einspielen und ich hoffe, dass das jetzt in der Zukunft etwas geregelter abläuft, weil teilweise war das natürlich schon gut in gewissen Phasen, aber offensiv doch jetzt auch nicht so super kreativ und vor allem auch nicht so zielführend. Da werden wir aber auf jeden Fall später nochmal genau drauf gucken, wenn wir auf die Torchancen und vor allem, wenn wir auf die letzten 30 Minuten nach der roten Karte gucken. Offensiv würde ich sagen, war ich auch relativ zufrieden. Es gibt ja auch nicht so viele Alternativen, muss man ja sagen. Der Nachteil des kleinen Kaders, Amendo Sieb auf rechts außen hat mir in den Spielen, wo er da gespielt hat, bisher noch nicht so gut gefallen, dass ich jetzt sagen würde, für den reicht's für die Startelf. Deswegen ist das im Grunde die Elf, wie sie da aktuell so ist, quasi alternativlos.
Ja, hätte ich auch gesagt. Also das ist genau das Problem, wenn man 3 Spiele am vorletzten Tag der Transferfenster verpflichtet, dass die auch wenig Chance haben, sich in der Mannschaft zu integrieren, ja, hier in Mainz anzukommen. Und vor allem, dass wir jetzt so viele Länderspielpausen haben, fehlt dann auch eine Woche die halbe Kader, weil die alle bis am Ende der Welt reisen müssen. Aber alternativlos sehe ich, alternativlos ist vielleicht das falsche Wort, aber eine Mangel an Alternativen definitiv. Wie du sagst, der Sieb hat sich in Momenten gezeigt, aber mehr nicht. Und die anderen Spieler sind dann ja auch sehr jung. Und
genau, ja.
Also der Vidovic zum Beispiel, keiner kennt den Mann, hat man ja auch den Nelly Viper. Der Sieb, wie gesagt, ein paar Minuten gespielt, aber ja auch sehr jung. So eine erfahrene, der kommt jetzt für 20 Minuten rein und weiß, was zu tun ist, fehlt noch ein bisschen.
Genau. Das haben wir einfach nicht, genau. Und das sehe ich an allen Ecken und Enden im Kader. Das ist auf der defensiven Mittelfeldposition, dadurch, dass Dominik Kor ja in der Innenverteidigung spielt. Und das sehen wir im Sturm, weil Karim Onisivo das einfach nicht abbilden kann, auf den Außenstürmerpositionen. Aber gut. Ich würde sagen, genug um den Kader geredet und über die Startelfen. Wir gehen jetzt einfach mal direkt ins Spiel rein. Und zwar war ich sehr positiv überrascht, gerade so die ersten 5 Minuten, bevor das Tor gefallen ist, bevor der Elfmeter kam, da haben wir echt gut kombiniert. Und ich dachte so, hey, wir spielen Fußball, was ist denn hier los? Wir passen, die Pässe kommen an, das waren gute Kombinationen. Es waren im Grunde das ganze Mittelfeld eingebunden. Und ich dachte so, ach, das ist ja echt voll gut. Das ist ja ein richtig gutes Zeichen für das Spiel. Und dann ist das Spiel aber instant gekippt nach der ersten Bremer Chance. Und beziehungsweise natürlich mit der ersten Chance, also es war ja so eine Mehrfachchance, wo Robin glaube ich, einmal kurz gehalten hat. Dann hat Dominic Kor einmal auf der Linie gehalten und dann eben den Elfmeter verursacht. Wie hast du diese Offensivszene bzw. diese Anfangsphase des Spiels gesehen?
Ehrlich gesagt gar nicht, weil ich ja nochmal hinter der Fahne stand. Also, ich soll vielleicht meinen Platz auf der Tribüne überlegen. Das, was ich gesehen habe, fand ich auch toll. Und es zeigt dir auch, dass wir jetzt langsam bis auf komplett weg von dem Fußballspiel von Bo Svensson sind und dass Henriksen so richtig seinen Stempel drauf gepackt hat. Das ist jetzt, wie ich hier in Mainz Fußball spielen möchte. Und das, was die auf dem Trainingsplatz versuchen, scheint hier auch dann auf dem echten Platz anzukommen. Und es ist ein gutes Zeichen. Problem ist halt, dass es kann ständig ein gutes Zeichen sein, bis auf den Punkt, dass es dann total durcheinander kommt und wir kassieren so ein, muss man sagen, ein dummes Tor am Anfang. Dem Elfmeter, ja, okay, der Zentner der pariert dann schon mal gut, der Chor macht ja auch eine gute Aktion auf der Linie, schon mal, also das hat er ja schon gegen Stuttgart, also zum zweiten Spiel in Folge, ist er ja auch auf der Linie, der richtige Mann im richtigen Platz, auf der richtigen Stelle, aber dann trotz seiner vor unser Kader Alter, so der ist eine den Ältesten im Kader, zeigt er so eine Naivität in der fünften Minute, was wir gar nicht gebraucht haben.
Und vor allem schon wieder ein Elfmeter, schon, also ich meine, ich habe das Gefühl, also das war kein besonders hartes Foul, also es war kein typisches Dominic Kor Foul, fand ich. Also der holt sich ja normalerweise extrem dumme gelbe Karten durch Meckern oder durch so extrem harte Fouls oder so super, also was so schon grenzwertig ist. Man kriegt dann eine gelbe Karte. Für dieses Foul nicht mal überhaupt eine Karte bekommen. Und ich habe mir es nochmal in der Wiederholung angeguckt. Es war ein bisschen unglücklich, weil, wie heißt der, ein Jinma, ja. Macht gerade so einen Ausfallschritt, irgendwie so eine Bewegung und Dominic Kor blockiert ihn quasi mit seinem Unterschenkel und dadurch knickt er um und fällt halt. Und dann denke ich mir so, Alter, wer geht denn so in den Zweikampf? Und das ist, wie du schon gesagt hast, eigentlich Dominic Kor ist ein sehr erfahrener Spieler. Und das lässt mich jedes Mal wieder zweifeln, wie das sein kann, dass im Strafraum so gehandelt wird oder dass generell in Zweikämpfen so gehandelt wird, so einfache Fehler, so einfache Punkte und Tore, natürlich Gegentore, die dann halt quasi weggegeben werden. Und es regt mich wirklich auf, vor allem auch, dass es schon wieder Duxch ist. Der ist jetzt das dritte Spiel in Folge, schießt ja das 1-0 irgendwie in der ersten Viertelstunde. Oder ich weiß nicht, wann das in dem einen Spiel war, aber in den letzten zwei Spielen, zweite Minute und siebte Minute getroffen. Und es regt mich einfach auf. Und da frage ich mich wirklich, wie das sein kann. Und ich habe also wirklich das Gefühl, Dominic Kor ist auf dieser Innenverteidigerposition immer noch ein bisschen so im Panikmodus.
Ja, kann ich nur komplett zustimmen. Also das, ich habe die Szene wirklich nicht gesehen. Also ich weiß noch, auf der Tribüne musste ich zu einem Kumpel dann drehen und sagen, ja, pass mal auf, wofür denn jetzt? Elfmeter? Hä, was? Das habe ich gar nicht gesehen. In der Wiederholung ist das dann ja auch klar. Es ist ein Elfmeter, darüber kann man streiten. Das ist ein bisschen unglücklich auf jeden Fall, aber muss man ja auch pfeifen. Aber das Problem, das größte Problem für mich ist, der Injinma ist, der ist auf dem Weg in Richtung Eckfahne. Man braucht nicht so drauf zu gehen. Also einfach wegbleiben und zeigt ihm weiterhin. Genau, zeigt ihm einfach weiterhin in Richtung Eckfahne. Der muss dann drehen, der muss den Ball abspielen, damit jemand flanken kann. Wir brauchen nicht zu nah. Und es fühlt sich irgendwie an, oder es sah so aus, wie ein junger Spieler, der früh auf seinem Debüt sich zeigen wollte. So, ich muss mich jetzt beweisen, dass ich in dieser Liga spielen kann. Und der Dominic Kor, der über 100 Mal Bundesliga gespielt hat, braucht diese Aktion nicht zu bringen. Und dann haben wir einfach einen Kampf, uns wieder im Spiel zu bringen, was völlig unnötig war.
Und ich finde es tatsächlich in diesem Bezug, bringt sich Dominic Kor auch jetzt, sag ich mal, außerhalb vom Platz in keine gute Position, weil Ninjma hat sich nämlich auch verletzt, fällt jetzt wahrscheinlich 4 bis 6 Wochen aus. Und das heißt, die Tore der Hülle sind wieder geöffnet und er kriegt wieder auf Social Media so viel Hass ab. Ich weiß nicht, ob der mittlerweile seinen Anwalt fest angestellt hat oder so, dass der einfach nur noch die Abmahnungen raushaut. Aber das ist natürlich auch nicht geil. Das ist nicht für ihn nicht geil, das ist für alle anderen, die quasi es für Mainz 05 halten auf Social Media, die das sehen, ist es nicht geil. Es ist einfach eine riesen Shitshow und irgendwie frage ich mich bei Dominik Kohr, was ist da los? Du musst doch auch selber sehen, dass das natürlich auch andere Leute provoziert. Ich will das nicht entschuldigen. Bei weitem nicht. Das ist absolutes Deppenverhalten. Wer sowas macht, ist wirklich der letzte Mensch der Erde. Aber ich meine, letzte Woche oder vorletzte Woche war auch wieder irgendwas. Da habe ich schon wieder irgendwelche Kommentare gelesen. Dominik Kohr, der darf sich nie wieder blicken lassen in Stuttgart oder irgendwie sowas. Jetzt dasselbe mit Bremen. Es geht mir richtig gehend auf den Sack. Und in dem Fall einfach schon wieder so dumm. Und das ärgert mich.
Auf jeden Fall bin ich völlig dabei. Es ist auf einer fußballerischen Ebene kann man über sein Verhalten auf dem Platz oder seinen Weg, seinen Stil Fußball zu spielen, kann man diskutieren. Aber da sollte sich auch bleiben. Es sollte immer eine fachliche Sache sein, ob man das gefällt oder nicht. Bei mir ist es, sehe ich es vielleicht ein bisschen anders als hier in Deutschland. Das liegt auf jeden Fall an meinem englischen Hintergrund, dass wir dafür auch ein bisschen bekannt sind, ein bisschen härter Fußball zu spielen. Da geht man ja auch in Zweikämpfe rein und wer am härtesten reinkommt, gewinnt normalerweise. ich kann es mir gar nicht vorstellen, was diese Leute denken würden, wenn die wirklich Englisch im Fußball gucken würde. Dass, wenn der Dominik Kohr irgendwie eine Grenze überschreitet mit seinen Zweikämpfen und dass der Njinma sich dabei unglücklich verletzt, weil sein Fußgelenk geknickt hat, die würden durchdrehen. Das wär Ende der Welt für diese Leute. Ich verstehe das 0,0. Und ich finde es aber auch gut, dass der Dominik dann, der callt das ja auch out und sagt, hey Leute, guck mal, was ich für Kommentare bekomme, guck mal, was ich für Nachrichten bekomme. Das ist ja auch völlig richtig zu zeigen, nur weil du anonym online unterwegs bist, heißt nicht, dass du Kommentare, solche Aussagen treffen kannst. Das ist das allerletzte. Und ich hoffe wirklich, dass der Dominik Kohr, wie du sagst, einen Anwalt zur Sache bringen kann und diese Leute sagen, ey, nee, so nicht.
Ja, nee, das definitiv so. Aber was man natürlich auch dazu sagen muss, was halt auch zur Wahrheit dazu gehört, ich meine, er hatte mit dem Elfmeter an sich nichts zu tun, aber Robin Zentner ist einfach kein Elfmeterkiller. Und das ist wirklich auch so ein Thema. Robin Zentner, ich weiß gar nicht, einer von unserer Statistik-Recherche-Unit hat es uns in der Halbzeit aufs Spiel gegeben, in WhatsApp nochmal kurz geschrieben, ich habe es leider nicht mehr nachrecherchiert. Robin Zentner gefühlt vor 3 Jahren oder so den letzten Elfmeter gehalten. Ich kann mich einmal am Pokal an einen erinnern. Und da denke ich mir so, jetzt war er wenigstens sogar dran gewesen. Warum kann er nicht halt einfach mal diesen Ball halten, damit wir irgendwie Glück im Unglück haben? Und ich habe das Gefühl, weißt, jetzt haben wir letzte Woche diesen Elfmeter, den Amiri da reingemacht hat. Das war auch irgendwie so eine halb zweifelhafte Aktion. Manche Leute sagen, den muss man geben. Manche Leute sagen, den muss man nicht geben. Ist auf jeden Fall diskutierungswürdig. Ich glaube, wir sind uns einig, dass wir den gegeben hätten. Aber genau dasselbe passiert jetzt bei uns. Und das ist das, was mich so ärgert. Einfach wirklich 100% die Karma-Keule in die andere Richtung. Und dann kann ich einfach Robin mal da den Ball halten. Das ist einfach ein bisschen traurig. Aber gut. Im Endeffekt hat sich das Spiel gar nicht so verändert, fand ich. Also wir haben vorher natürlich vielleicht ein bisschen besser kombiniert, aber wir waren auch danach weiter am Ball und haben Chancen kreiert. Zwar jetzt nicht so viele super gute Abschlüsse, also ich kann mich da an einen Fernschuss von Amiri erinnern, einen von den wenigen richtig guten Abschlüssen aus der ersten Halbzeit. Bremen hatte aber tatsächlich ein paar mehr Abschlüsse und die hatten insgesamt 9 Schüsse in der ersten Halbzeit, wir nur 5. Wie hast du so diese Phase quasi vor dem Ausgleich empfunden oder beziehungsweise fandest du, dass der Ausgleich sich aufgedrängt hat oder dass das berechtigt war, dass wir den gemacht haben?
Hätte ich nicht unbedingt gesagt, nein. Ich fand das Spiel sehr ausgeglichen, ja okay, 9 zu 5 Abschlüsse, aber ich kann mich bis auf den aus der Entfernung, aus der Distanz von Amiri an keine so große Chance erinnern, bis unser Ausgleichstor. Also es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, fand ich. Wir kamen dann wieder rein, so wie gegen Stuttgart. Wir haben irgendwie Zeit gebraucht, um unsere Rolle auf dem Platz zu finden, haben wir dann auch. Und haben ja auch das Tor dann geschossen, aber ob es verdient war, weiß ich jetzt nicht. Es kam selbst auch eine sehr komische Situation, dass wir gefühlt das erste Mal, seit Ajok weg ist, einen Ball im 16er geflankt haben. Und der
ankam, der auch, also irgendwie kam er nicht so richtig an, aber gut, erzähl mal weiter.
dass der Zetterer dann sich total überschätzt hat und dem Fehler den Platz macht, den Patzer macht. Und Lee ist einfach da richtig, um den Ball über die Linie zu bringen. Aber es war ja auch kein, das haben wir seit 5 Minuten jetzt erwartet. Wir haben so viel Druck gesetzt auf die Verteidigung, das ist ja eine Überraschung, dass es so lange gedauert hat. Es war eine, okay, wir haben ein Ausgleichstor geschossen. Perfekt, weiter. Ja,
wie du schon gesagt hast, also ich fand das tatsächlich genauso. Tor kam etwas überraschend für mich. Wir hatten sogar Leute, die gerade Getränke holen waren, weil das Spiel so vor sich hingeplätschert ist und die dachten, ah ja, komm, dann kann ich jetzt mal die Zeit nutzen. Was ich sehr interessant fand, war, und darauf werde ich später auf jeden Fall auch nochmal zu sprechen kommen, diese Flanke von Cassie, die ist ja auch, habe ich eben schon gesagt, die ist ja nicht angekommen. War gefühlt die erste Flanke, die überhaupt in den Strafraum kam, die irgendwie in die Nähe von einem Stürmer kam, und Johnny hat eigentlich gar keine Chance, an den Ball zu kommen, finde ich, weil der Ball viel zu weit geschlagen war, der kam von tief aus dem Halbfeld auf Johnny, und Zetterer hat das Pech, dass er seinen eigenen Mann umrennt, und glaube ich, deswegen greift er daneben. Und dann war das erste und einzige Mal, dass im Spiel jemand im Rückraum anspielbar bereit zum Einschuss stand, und das war Jae-Sung Lee. Und deswegen habe ich mich so sehr gefreut, wirklich, dass diese eine Chance wirklich dann auch reingegangen ist, weil ansonsten gab es in der ersten Halbzeit einfach keine anderen Abschlüsse. Und es war einfach so ungefährlich. Und es tut mir wirklich weh, dass wir tatsächlich quasi eigentlich mit einer halben Chance oder so irgendwie dann das Tor machen. Und darüber hinaus einfach gar nichts kommt.
Ja, also es war schon wieder mal ein bisschen ideenlos. Und das tut ja auch weh, dann zu sehen und mitzuerleben. Was ich daran gut finde, ist, dass ja auch für einen kurzen Moment haben wir was anderes gesehen. So ein bisschen Kreativität da vorne. Ja, okay, es ist eine simple Aktion, den Ball dann im Halbraum zu spielen und tief zu flanken. Und es kommt, wie du sagst, ja auch nur auf dem Johnny. Und wenn der Johnny das nicht kriegt, wie in diesem Fall, hätte er es wahrscheinlich nicht. Aber es war ja trotzdem was anderes. Und das gefällt mir. Aber dass es nicht häufiger passiert, ist so ein Problem bei uns irgendwie. Und durch solche Aktionen kriegt man ja auch Tore, weil gegebenenfalls macht der Gegner dann ja auch einen Fehler und man muss das dann in Anspruch nehmen, wie der Lee getan hat. So einfach, ja, vielen Dank, 1:1 nehme ich mit. Aber dann einfach auf die Idee kommen, so, wir versuchen was Simples, aber was anderes, das dann zum Tor geführt hat. Warum wir das nicht öfters machen, ist für mich unverständlich.
Ja, also ich empfand das auch so, wir haben zwar den Ball gehabt, aber quasi keine Chancen kreiert, und da müssen wir halt auch mal sagen, da spielt uns halt leider gar nicht in die Karten, dass die Offensive erstens nicht wirklich eingespielt ist. Also wir haben Amiri, der quasi gefühlt an jeder Offensivaktion irgendwie zweimal beteiligt war, über das ganze Spiel gesehen, hat Amiri mehr Pässe angebracht, also mehr Pässe sind angekommen von Amiri, als jeder andere Spieler auf dem Platz überhaupt gepasst hat. Also angekommene und nicht angekommene. so, und zwar irgendwie so 7 oder 8 Pässe mehr als der nächstbeste, der die nächsten meisten Pässe gemacht hat. Ich glaube, insgesamt waren es fast, ich glaube, es waren 78 Pässe insgesamt von Amiri, und davon kamen irgendwie 65, 66 oder sowas an. Und der Nächstbeste hatte irgendwie paar 50 Pässe versucht nur. Also es ist auf jeden Fall sehr eindeutig. Wir hatten gute Passquoten, aber die haben halt einfach nicht, die waren nicht zielführend. Und es ist halt einfach ein bisschen ärgerlich, dass wir einfach nicht zu Abschlüssen kommen. Wie gesagt, ich habe eben gesagt, wir hatten nur 5 Schüsse. Und irgendwie frage ich mich dann halt auch, warum machen wir Halbfeldflanken, wenn wir eigentlich gar keine großen Spieler vorne haben? Weil die Situation, und ich ziehe das jetzt einfach mal gerade vor, die Situation vor der roten Karte war eine der wenigen Aktionen, wo wir es mal geschafft haben, Johnny zu schicken und unsere Stärken vorne auszuspielen, nämlich dass Johnny halt sehr viel wendiger und schneller ist als die Stürmer. Eine von den ganz wenigen Situationen, wir haben oft versucht, Johnny zu schicken, aber die Bälle kamen nicht an oder die gingen dann irgendwie auf Außen oder sind irgendwie verschütt gegangen oder sowas. Aber ich frage mich halt, wenn Vene oder Amiri oder Cassie, wenn die irgendwo aus dem Halbfeld flanken, wer soll die denn reinköpfen? Wir haben Johnny vorne drin, wir haben Hong, wir haben Lee. Gut, Lee ist erstaunlich kopfballstark für seine Körpergröße. Johnny ist eigentlich auch kopfballstark. Aber je nachdem, wenn die Flanken halt gegen Verteidiger, die halt besonders groß sind, reingeschlagen werden, haben die keine Chance. Sano kommt von hinten, irgendwie für den Abnehmer oder so. Aber ansonsten ist da doch keiner. Weder Cassie noch Mwene ist auch besonders kopfballstark, wenn die reinrücken. Ich frage mich, warum wir diese ganzen Flanken überhaupt machen. Und dann muss es halt einfach bessere Lösungen geben. Und das finde ich halt einfach ein bisschen erschreckend. Wir gucken gleich nochmal ein bisschen auf die Ballbesitzverhältnisse in der zweiten Hälfte, weil da hatten wir irgendwie gefühlt 70% Ballbesitz ab der 60. Minute und wir waren so dermaßen gefahrenlos, also wie echt der zahnlose Tiger. Und das ärgert mich.
Ja, definitiv. Also das mit dem Halbflanken verstehe ich auch zu einem Punkt, weil der Johnny ist vielleicht alleine da drin. Wenn man das zu oft versucht, dann ist das auch nicht zielführend. Wir wissen das, es bringt dir auch nichts. Aber ab und zu muss es ja auch sein, weil wir wissen, der Lee steht immer goldrichtig im Rückraum. Das hatte ich auch schon oft mal gemacht und deswegen hatte ich auch seine Tore letzte Saison auch geschossen. Der Hong steht jetzt auch da drin. Der Sieb, wenn er da ist. Also ab und zu kommt der Ball vielleicht an der ersten Stelle nicht an, aber es wird dann weggeköpft und dann gleich wieder reingeballert. Oder so hoffen wir das zumindest. Aber es muss ja auch in gesunden Balance sozusagen zwischen das und so richtig unsere Stärke zeigen und das ist, wie du sagst, der Jolly schicken. Und oder wenn ja auch wir
auch außen jemanden schicken, natürlich.
Also wir spielen mit fünf da hinten aus genau dem Grund, damit die zwei, der Mwena und Cassie in diesem Fall, nach vorne ja auch außen stehen können und außen mitmachen können. Und wenn man gegen vier spielt, ist dann natürlich der Punkt oder das Ziel am Ende, eine extra Spieler auf der Flügel zu haben, der in den Platz reinrennen kann und was bringen kann. Es ist aber eine krasse Statistik, dass, wie du sagst, dass der Amiri so viele erfolgreiche Pässe oder angekommene Pässe gespielt hat. Das ist mehr als jeden Mann auf dem Platz, weil das zeigt, wie viel unser Spiel durch die Mitte kommt und durch Amiri.
Genau.
Also, dass dann zwei Außenspiele zu haben, die dann in dem Sinne irgendwie gar nicht mitmachen, nach dem Statistik zumindest.
Ja gut, ich meine natürlich, ich glaube, es ist schwierig, bei sowas mitzuhalten. Es gibt noch, also ich meine, Hong und Lee hatten auch noch einige Pässe, also die waren auch bei uns im vorderen Drittel von den Leuten, aber trotzdem, natürlich, wie du schon sagst, es geht sehr viel über die Mitte und es geht halt alles immer über Amiri und das heißt, wenn Amiri, und darüber haben wir schon die letzten Wochen gesprochen, wenn Amiri nicht in Form ist und ich habe das Gefühl, spielerisch ist bei ihm aktuell noch ein bisschen Luft nach oben. Er hat die Abschlüsse, er hat die Standards, das funktioniert eigentlich, aber so spielerisch fehlt noch so der letzte Funke, den er in der letzten Saison hatte. Und ich merke einfach, wie abhängig wir von Amiri sind und wenn Amiri nicht liefert und halt nicht dominiert, so wie in der letzten Saison, dann wird es halt echt schwer. Und dann müssen wir einfach hoffen, dass da jetzt gerade mit Hong vielleicht jemand kam, der halt auch mehr Impulse geben kann. Und ich finde auch Sano neben Amiri ist aktuell noch extrem abhängig von Amiri. Wenn Amiri einen Sahnetag hat, dann spielt Sano auch gut. Also da ist auf jeden Fall noch bei vielen Leuten Luft nach oben. Genau, aber gut, ich glaube, wir haben jetzt, sind ein bisschen, glaube ich, vom Pfad abgekommen. Ich würde nämlich jetzt direkt mal auf die eigentlich beste Phase im Spiel kommen, und zwar auf direkt nach der Halbzeit. Weil wir hatten im Grunde extrem gute Viertelstunde. Wir hatten nach einer Ecke zwei direkte Abschlüsse von Hong, wo ich mir fast wünsche, dass Hong den ersten Ball irgendwie Volley nehmen kann oder ich weiß nicht, wie irgendwie reinmacht, wo Zetterer überragend pariert in der, in der 49. Minute. Da denke ich mir also, okay, wenn er ein bisschen eingespielter wäre, hätte er den gemacht. Hat Zetterer einfach irgendwie hat er es geschafft, dass diesen Fehler, den er in der ersten Halbzeit gemacht hat, zu kanalisieren, einfach wieder gut zu machen.
Ja, definitiv. Es ist eine überragende Parade, dass er so schnell auf seine Linie ist, zum Pfosten zu kommen, und dann ja auch gleichzeitig unten zu kommen, um überhaupt der Ball zu blockieren, macht er super. Also von Hong kann man ja auch nichts mehr erwartet. Ich glaube, der trifft es schon ganz genau, wie man das sich wünscht. Ja. Es ist einfach eine überragende Aktion von der Torwart. Ja klar, das gegen uns, ausgerechnet gegen uns, hat er in diesem Moment ja einen super Moment. Aber es war ja auch eine gute Phase. Und so wollten wir anfangen, glaube ich, in der ersten Halbzeit. So diese ersten 15 Minuten ist diese direkt im Spiel. Wir sind zu Hause, das ist unser Fußballspiel. Wir sind dran, wir wollen die 3 Punkte, die kriegen wir auch heute. Und die 15 Minuten dann gemacht zu haben, wo wir zeigen wollten zumindest, das bleibt jetzt hier, die 3 Punkte bleiben jetzt hier. Und der Zetterer hat einfach eine sehr starke Leistung gebracht. Leider. Und dann denkt man nach einer Stunde bei der roten Karte, jetzt fängt es richtig an. Wenn wir jetzt weitermachen, wie wir bis jetzt gespielt haben, dann bleiben die 3 Punkte definitiv hier, weil es kann nicht schiefgehen. Die rote Karte ist gefallen, vom Freistoß kam nichts und dann kam von uns auch nichts. Das war's dann.
Das war wirklich, die rote Karte hat für uns einfach den Stecker gezogen. Aber ich würde gerne auf die Entstehung von der roten Karte gucken. Wie hast du das erlebt? Hast du das sehen können? Weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe selten so eine schöne Staffette und Ballannahmen und so weiter gesehen, wie das, was da als Konter rauskam.
Ja, es ist nochmal von Jason Lee, und dafür wird er langsam bekannt, diese schöne Drehungen, diese kleinen Tricks, um von seinem Verteidiger wegzukommen, und hat er nochmal richtig gut, super gemacht, Sahne-Moment, den Pass war ja auch super, den Johnny zu schicken, und ich dachte, als der Johnny hinterhergelaufen ist, jetzt aber, okay, es hat 60 Minuten nicht geklappt, aber jetzt ist er hinter der Verteidigung, Torfeld, und der wird zum Fall gebracht. Ob es ein Foulspiel ist, ich glaube, ein V-Spiel kann man geben. Ob es eine rote Karte ist, ist definitiv für mich strittig. Also es ist auf jeden Fall eine harte Entscheidung. Der trifft zwar den Ball, aber nur mit der Fußspitze, aber bringt den Mann trotzdem von Seite hinten zum Fall. Und es ist in dem Sinne dann ein V-Spiel. Der zweite Verteidiger ist ja auch noch gleich höher, würde ich sagen. Also ob es wirklich der letzte Mann ist und dadurch eine rote Karte, ist für mich strittig.
Ja, also ich glaube, ob er jetzt der allerletzte Mann ist, spielt gar nicht so eine große Rolle, wie wenn er verhindert halt tatsächlich den Abschluss von Johnny. Das stimmt. Und auch, das muss man halt auch sagen, also Friedl ist zwar irgendwie in der Nähe vom Ball, aber Johnny hat das Momentum. Johnny hat Friedl, glaube ich, irgendwie 3 oder 4 Meter abgenommen in dem Sprint. Und ich glaube, wenn der Ball noch 1 Meter oder 2 Meter weitergekommen wäre, dann wäre Friedl auch nicht mehr an Johnny vorbeigekommen. Da hätte er den ohne den Ball umgrätschen müssen. Oder Johnny wäre halt blanko durch gewesen. Und ich glaube tatsächlich, diese rote Karte ist prinzipiell berechtigt, weil, ey, also ich meine, das ist ja die klassische Schere. Er macht die Beine auseinander und trifft zwar irgendwie den Ball dabei, aber ganz ehrlich, das war mehr Glück als Verstand. Und also ich bin der Meinung, er kann sich auf jeden Fall nicht beschweren über die rote Karte, und VAR hat sich auch nicht eingeschaltet. Da gab es also überhaupt keinen Grund, da nochmal nachzufragen. Wenn er den Ball trifft, ist ja schön und gut, aber also das ist meiner Meinung nach einfach müßig, darüber zu reden. Im Endeffekt, es ist halt einfach ein Problem, was direkt danach passiert. Und du hast es eben schon gesagt, wir waren irgendwie danach auf einmal nicht mehr da. Und ich würde einfach nochmal das Spiel jetzt quasi so durchbesprechen, weil es sind nämlich ein paar Kleinigkeiten passiert. Wir haben in der 65. Minute Amendo Sieb eingewechselt für Hong. Also im Endeffekt Nachschub für die Offensive. Aber eigentlich, und da haben wir vorher schon heiß drüber diskutiert, eigentlich muss man sagen, als Sieb reinkam, hatten wir auf einmal 10 Spieler gegen 10 Spieler. Weil Sieb war nicht anwesend, Hong war wenigstens anspielbar. Ich hab Sieb tatsächlich bis zur 80., 85. Minute, glaube ich, an keiner Situation irgendwie am Ball gesehen. Der war irgendwie in der Luft gehangen. Also überhaupt kein Vergleich zu Hong, der natürlich seine Fehler hatte im Abspiel und immer mal wieder halt so eine schlechte Entscheidung getroffen hatte, aber auch viele Bälle abgefangen hat. Und Sieb, der ja eigentlich etwas offensiver sein sollte und den man hätte auch schicken können, hat das überhaupt nicht aufs Feld bringen können, was er quasi uns verspricht für die Offensive.
Ja, mit seiner Geschwindigkeit, der sollte ja so eine richtige Stärke da vorne sein. Aber was für mich, was gerade einfällt, jetzt wo wir darüber reden, ist, dass ich die letzte halbe Stunde fast gar nicht in Erinnerung habe. Weil bis auf das Tor natürlich von Bremen ist so wenig passiert.
Ja, es ist nicht passiert.
Und ich habe mir die Highlights nochmal angeschaut und es ist einfach viel zu wenig. Und es bleibt bei mir nicht in die Erinnerung, weil ich weiß nicht, worüber ich jetzt reden soll. Der Nebel reinkam und hat direkt Impuls gebracht. Also ich weiß nicht, in welche Minute er reinkam, aber 79. Also danach war ja auch definitiv mehr Impuls drin. Ob das, weil wir gecheckt haben, wir verlieren gerade das Spiel und wir haben nur noch 10 Minuten und wir müssen irgendwie jetzt alles nach vorne werfen. Oder weil der Nebel tatsächlich selbst was geändert hat. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber es fühlte sich so an, als ob wenn der Paul Nebel anstelle der 7 in der 65. eingewechselt gewesen wäre, dass es ja auch vielleicht ein anderes Spiel am Ende gewesen wäre, ist meiner Meinung nach.
Ja.
Und das haben wir ja auch schon oft thematisiert in der Kneipe nach einem Spiel, dass der Paul Nebel wirklich was anderes sein kann für diese Mannschaft. Ich springe mal ein bisschen vorne, aber in der 88. würde ich mal sagen, keine Ahnung, der hat den Ball, der ist bis zur der Ecke gerannt bei uns in der Verteidigung, um den Ball nochmal zu gewinnen, hat den Ball ja auch dann gewonnen, hat es direkt nach vorne gespielt, ist direkt dann umgedreht auf der Tribüne zu sagen, uns anzufeuern und sagen, ey Leute, wir brauchen euch noch, komm, ich weiß nicht, ob das noch jemand angefallen ist oder ob noch jemand das gesehen hat, aber von so einem jungen Mann direkt zu sagen, ey, wir brauchen euch, der zeigt so noch einen Hunger, was ich gerne auch bei den Sieb sehen würde. Und das, glaube ich, da bist du vollkommen richtig, dass es bis jetzt nicht gefallen ist.
Ja, ich finde es tatsächlich sehr ähnliche Eindrücke. Also Paul Nebel bisher, wenn er eingewechselt ist, hat er immer einen Impuls gebracht, hat immer was versucht. War natürlich nicht immer erfolgreich in seinen Aktionen. Aber so wie du eben schon gesagt hast, dass er eine defensive Aktion hatte, hat Paul Nebel auch ein, zwei offensive Aktionen gehabt und hat sich einmal auch komplett durch den Strafraum durchgedribbelt und es kam leider nicht zum Abschluss. Aber man hat wenigstens gemerkt, okay, der versucht was. Und von Sieb kamen zwar zwei Abschlüsse. Das eine war eine Halbfeldflanke und das andere war der Schuss, glaube ich, in der 94. Minute oder sehr sowas, spät, ja, etc., dann auch nochmal extrem gut hält, muss man ja sagen, okay, also das kann man ja Sieb dann auch schon zugute halten, dass er natürlich dann hinterher auch nochmal für die Torgefahr in den letzten Momenten auch mitverantwortlich war, aber ansonsten kam halt nicht so viel. Jetzt sind wir aber tatsächlich ein bisschen nach vorne gesprungen und zwar eigentlich müssen wir nochmal ganz kurz auf den Konter gucken, der zum Rückstand geführt hat. Und zwar sind wir da diverse Sachen aufgefallen. Und zwar, also Cassie, natürlich ist es ein bisschen ärgerlich, wie der Ball verloren wird und dass er dann natürlich nicht hinten mithelfen kann. Aber es passieren mehrere Sachen in direkter Reihenfolge nacheinander. Also wir verlieren den Ball. Bremen passt dann einmal ganz gut hin und her. Und wir haben Sano und Amiri, die relativ weit aufgerückt sind. Und beide gehen irgendwie auf den Ball. Sano ist ein bisschen näher am Mann und Amiri, wenn er, glaube ich, einen Schritt weniger nach vorne macht, stellt er den Pass weg zu, dass der Spieler, ich glaube, es war Schmied, dann hinterher geschickt werden kann. Und das war so der erste Fehler. Und dann haben wir hinterher Dominic Kohr, und wir haben es, glaube ich, am Anfang schon angeteasert, Bo Henriksen hat das auch in der PK nochmal gesagt, auf eine sehr explizite Rückfrage. Eigentlich muss Dominic Kohr Jonathan Schmid da abräumen im Mittelfeld und es darf gar kein Torschuss entstehen. Natürlich hat Dominic Kohr, weil er Dominic Kohr ist, zu dem Zeitpunkt schon gelb gehabt und hat zurückgezogen und dann waren auf einmal hinten irgendwie eine 3-gegen-3 Situation, alle irgendwie am Zurückwärtslaufen, wobei Leitsch und Jens, den ich übrigens eigentlich über das komplette Spiel keinen wirklichen Vorwürfe machen will, die eigentlich gut gespielt haben, auch zusammen gut gespielt haben. Leitsch hat sich auf jeden Fall verdient, Startelf zu spielen, aktuell. Dann kommt diese Kontersituation. Auf der einen Seite ist natürlich dann Sano und Cassie ein bisschen spät dran. Der Ball geht raus und Derek Köhn macht dann das goldene Tor. Und ich habe mich selten so sehr geärgert. Es ist diese rote Karte Überzahl und dann kriegst du so einen dummen Konter, wirklich, wirklich so einfach. Es ist so, ich war so angepisst im Stadion.
Das glaube ich dir auch, ich natürlich auch. Es ist das Leben irgendwie ein Mainz-Fan, ne? Also dass diese dumme Aktionen ständig fallen, weil die sind so unnötig sind. So kurz bevor das Tor gefallen ist, war ja auch ein Konter, wo man denkt, wir spielen ja jetzt Überzahl. Wie kann das sein? Der Schmied hat in dem Fall das kurz daneben geschossen. Ja, auch fast an der gleichen Stelle wie
Duxch war's, glaube ich.
Oder Duxch, sorry, ja. Fast an der gleichen Stelle, wie Kohn dann das Tor geschossen hat. Dass der Cassie irgendwie aus dem Spiel gebracht worden ist. Vielleicht, weil er einfach versucht, dann ja auch nach vorne mitzuspielen, weiß ich jetzt nicht. Aber in Überzahl das zweimal passieren zu lassen, das kann nicht sein. Das ist viel zu dumm, das ist viel zu einfach. Und es wird wieder eine lange Saison, wenn das so weitergeht, weil darauf haben wir jetzt keine Lust. Wie du sagst, es ist eine Kette von Fehler, wo man denkt, ey komm, was macht ihr denn auf dem Trainingsplatz? Also es zeigt in die ersten 5 Minuten, dass wir mal ein bisschen vorne gehen wollen, aber dann müssen wir auch nach hinten alles schließen können, weil wenn man zu Null spielt, dann gewinnt man ja öfters Fußballspiele. Es ist eine einfache Sache, aber das lernt man ja auch von einem jungen Alter. Ja. Und ausgerechnet Kohr, der dann in der Mitte steht und hin muss, aber ja auch nicht hin kann. Der Jason Lee, der dann auf der rechten Seite und mit allem Willen nach hinten laufen muss, um versuchen, den Kohn dann zu fangen, kriegt er auch nicht, weil wir kennen von dem Mann, der ist nicht der Schnellste auf dem Platz. Es ist, ja, wie du sagst, einfach eine Kette von Fehler. Und in der Bundesliga wird man dafür bestraft. Und waren wir auch und haben dann ja auch nach dem Tor wieder nichts oder nicht genug gezeigt, dass wir dann das Spiel wieder drehen würden.
Genau, und was ich so traurig finde, du hast jetzt gerade zwei Situationen genannt, nämlich der Schuss von Duxch und das Tor von Köhn. Und das sind zwei Chancen, die beide besser waren als alles, was wir ab der 60. Minute offensiv zustande gebracht haben, obwohl wir in Überzahl waren. Und das ist halt krass. Ja. Also wirklich, wir haben, ich greife jetzt einfach mal gerade ein bisschen vor. Wir haben nach dem Platzverweis 72% Ballbesitz in den 37 Minuten inklusive Nachspielzeit. Wir haben genau 0 Dribblings gemacht in der Zeit. Wir haben keine Kreativität, wir haben keinen Brian Gruder, der halt einfach mal 1-2 Spieler aussteigen lässt, die bindet und dann dadurch anderen Leuten den Laufweg macht. Wir haben 7 Torchancen nach dem Platzverweis. Davon ging genau eine aufs Tor und das war der Schuss in der 94. Minute.
Ja.
So, davon, von den 7 waren sogar 4 nicht mal im Strafraum die Schüsse. Aber das heißt nicht, dass wir nicht im Strafraum waren. Wir waren oft genug im Strafraum. Wir waren 23 Mal im Strafraum. Aber dadurch sind nur 4 Chancen entstanden. Und 2 davon waren Kopfbälle. Einmal von Sieb und einmal von Cassie, dieser Halbhohe. Und das finde ich halt so traurig. Pass auf, jetzt halte ich fest. Zwischen der 64. und 84. Minute, also 20 Minuten, in denen wir in Überzahl waren, hatten wir genau einen Abschluss. Einen Torabschluss. Ich habe gesagt, wir hatten 7 nach dem Platzverweis. In diesen 20 Minuten nur einen einzigen davon. Und das war der von Cassie, dieser halbhohe Kopfball.
Mhm.
Da wirklich, da fallen dir alle, ich verstehe es halt, ich verstehe die Welt nicht mehr, wie das überhaupt möglich ist.
Also, dass die Schüsse von der Distanz kommen, ist irgendwie ja auch klar, weil natürlich in Unterzahl steht man ein bisschen tiefer. Aber dass man keine Chancen kreiert innerhalb 20 Minuten, wenn man mit zwei Außenverteidiger spielt in der Fünferkette, die für genau diese Situation eigentlich geeignet sein sollten, im Außen dann zu stehen, den Platz sehr breit zu machen und den Gegner rennen zu lassen, ist wirklich eine Sache. Also das verstehe ich jetzt auch nicht. Es erinnert mich leider solche Phasen an die dunkle Phasen von letzter Saison unter Bo Svensson und unter Jan Siebert. So diese ideenlos, wir haben Plan A. Plan A funktioniert nicht, aber wir haben 90 Minuten, also hoffentlich funktioniert es denn doch irgendwann. Und dann in der 85. aufzustehen, aufzuwachen und denken, oh scheiße, oh Mist, es ist doch nicht geklappt, wir müssen was anderes probieren. Und ja, dann sechs Chancen zu haben innerhalb 5 bis 10 Minuten, keine Ahnung, wie lang die Nachspielzeit war, so bis 94, ja. So, wir reden jetzt von ungefähr 10 Minuten.
Ich glaube, es waren sieben Minuten insgesamt.
Okay, aber wovon Minuten, eine Chance bei mir jetzt in Erinnerung bleibt, so eine richtige Chance. Und das war das ganz am Ende von Sieb. Wo ich muss ja auch anmerken, ich persönlich fand das, und auch in der Wiederholung, der hätte den Ball ja auch noch abspielen können. Okay, da hat das den Ball aufs Tor gebracht und das hat keine für 25 Minuten getan. Also muss man ja auch sagen, danke, dass du es zumindest versucht hast. Aber wenn er den Ball noch rechts abspielt an den Onisivo, der entweder selbst in eine bessere Position steht, um abzuschießen, oder den Ball ja auch nochmal reinzubringen, wo zwei weiteren auf der linken Seite von Sieb mitrennen, weiß ich jetzt nicht. Also, wie gesagt, er hat den Ball zumindest aufs Tor gebracht, aber viel zu wenig, viel zu wenig.
Ja, und wir reden natürlich hier auch über die Flanken. Ab der 60. Minute kamen nur noch 2 Flanken an, insgesamt von 15 Stück. Also, das ist halt, obwohl wir Onisivo vorne drin haben, und es ist halt natürlich, okay, ich kann es verstehen. Onisivo war in dem Moment der letzte Spieler, der irgendwie groß ist, der irgendwie noch für ein Kopfballtor gut sein kann, bevor ich jetzt anfange, irgendwelche Verteidiger vorzuziehen. Aber es ist schon ein bisschen erschreckend, wenn ich dann sehe, dass, und das ist wieder so eine Statistik, wo ich mir denke, so, hä, wie kann das denn sein? Aus dem Spiel heraus haben wir es nicht geschafft, eine Flanke von der Grundlinie im 16er anzubringen. Und das ist die Standards mitgerechnet. Es ist vollkommen verrückt. Also jede Flanke, die überhaupt ankam, die wurde irgendwie aus dem Halbraum gespielt.
Ich schüttle mir auch den Kopf. Ich kann keine Erklärung.
Ist wirklich die Chancenlosigkeit wirklich personifiziert bei Mainz 05 auf dem Platz. Also es ist da muss echt noch einiges gemacht werden. Natürlich cool, wie die Tore auch gegen Stuttgart und so gefallen sind. Es ist ja eine große Willensleistung. Und da haben wir auch gesehen, wenn der Gegner dagegen hält, dann kommen wir auch zu Kontern. Und ich meine, Johnny hat das eine Ding auch reingemacht. Es war natürlich leider abseits, aber trotzdem hat er den gemacht. Und wir kommen auch so zu Chancen. Und wir haben jetzt auch gesehen, wo die rote Gefahr gefallen ist. Aber das kann nicht sein, dass wir diese Situationen nur ein- oder zweimal pro Spiel haben. Wir müssen die viel häufiger kreieren. Wir müssen auch viel mehr Arten von Chancen kreieren. Und da hilft es einfach nicht, dass wir halt quasi dribbeln, 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 viel passen. Aber es gibt keine Flanken, die ankommen. Es gibt keine Torschüsse. Bremen hatte übrigens 13 von 14 Schüssen aus dem 16er. 13 von 14. Bei uns sind es 9 von 16. Doch 1916. Entschuldigung, ich hätte mich kurz verlesen. Aber das sind so Sachen, da müssen wir einfach besser werden. Und ich hoffe wirklich, dass Nelly Viper es schafft, über sein Loch hinauszukommen. Weil wir haben nicht viele Offensiven alternativ. Wir brauchen Nelly fürs Kopfballspiel, ganz sicher. Ich hoffe, dass Vidovic da jetzt auch schnell reinkommt und es schafft, fit zu werden, damit wir mehr Schnelligkeit auf außen bekommen und damit wir auch ein bisschen mehr rotieren können. Aber für mich mit das Kernproblem und ist jetzt vielleicht eine etwas kontroverse Aussage, aber eigentlich ist Dominik Kohr das Problem. Weil Dominik Kohr hat hinten leider ein bisschen zu viel riskiert. Eigentlich hätte man den schon in der 60., 65. Minute vom Platz nehmen können. Dann wäre wahrscheinlich, dass das Gegentor nicht passiert, weil wir einen frischen Innenverteidiger drauf haben. Wir haben aber leider keinen aktuell, weil wir so einen dünnen Kader haben. Stefan Bell kannst du in dieses Spiel nicht reinwerfen. Der ist dafür viel zu langsam. Vor allem den Derek Köhn würde ich gerne mal das Sprintduell sehen. ansonsten, Danny Da Costa hat das jetzt irgendwie einmal gespielt, das ist mir aber auch nicht wohl. Cassie oder Widmer, die da schon gespielt haben, das ist alles nicht das Richtige. Wir brauchen einen richtigen Innenverteidiger und ich bin wirklich der Meinung, also ich hoffe wirklich, dass Hanko Olsen fit wird und dass wir wenigstens mit den drei, also mit Leitsch, Hanko Olsen und Jens, eine fitte Innenverteidigung haben, die sich gut einspielt, weil ich sag, mit Dominik Kohr irgendwie auf der Innenverteidigerposition wird das ein richtiger Gamble. Und wenn wir Dominik Kohr für sowas frei haben, wieder von dieser Position befreit haben, dann kann Dominik Kohr nämlich auch wieder im Mittelfeld reingeschmissen werden und kann in so einem deftigen Spiel halt auch mal da die Hacken reinhauen und da auch seine Akzente bringen, neben Amiri oder so. Dann haben wir auch eine Alternative für Sano.
Ja, ich gehe ja voll mit. Also, und das haben wir ja auch schon oftmals thematisiert, dass die Innenverteidigung viel zu dünn ist. Dass in diesem Spiel dann ja die ganze Verantwortung auf den Dominik Kohr zu lassen, ja, in der Situation.
Ja, schon, gut, jetzt alles
nicht,
vielleicht.
Ja, nicht aber alles. Also, ich verstehe total, was du meinst und ich gehe ja auch mit. Aber es kommt dann im Endeffekt für mich ja dann auch wieder an die Geschäftsführung und an die oben, den Schmidt und den Heidel damals, Heidel und Schmidt damals, dass wir schon wieder einen zu dünnen Kader haben, dass ja schon wieder am Ende des Transferfensters haben wir dann drei Spieler verpflichtet. Ja, es ist schwierig, natürlich in die Situation, in die finanzielle Lage von Mainz 05 in dem modernen Fußball mitzumachen, aber trotzdem, es kann nicht sein, dass die Vorbereitung jedes Mal nicht gut genug ist, dass wir dann spät Leute verpflichten müssen, die ja noch verfügbar sind, die vielleicht die ersten Optionen nicht gewesen sind. Und dann in eine Bundesliga-Saison reinzugehen, wo uns einen starken Bundesliga-Kader versprochen wurde, schon vor der Vorbereitung, also schon vor dem ersten Testspiel oder spätestens vor dem ersten Spieltag der Bundesliga, dann wieder reinzugehen und einen gelernten Mittelfeldspieler immer noch in der Innenverteidigung spielen zu lassen, weil wir keine andere Optionen mehr haben.
Ja, genau.
Das ist, da muss ja weiter gesprochen werden, weil das ist, für mich ist das jetzt zu oft der Fall gewesen und da möchte man vielleicht ja auch es ist nicht mehr nur auf dem Platz, wo die Probleme stehen. Mal schauen, wie lang, weil die Saison wird ja auch lang, egal ob es gut läuft oder nicht. Und wie wir leider den Maxim Leitsch kennen, wie wir den Steffen Bell kennen, wie wir Mainz 05 kennen, kommen leider ja auch.
Der Hanke Olsen doch genauso auch.
Der Hanke Olsen haben wir auch gesehen. Der ist einer unserer stärksten Spieler. Es braucht nur eine Situation, worüber wir keine Kontrolle haben. Im Länderspiel, genau. Der spielt für sein Land und verletzt sich. Also dafür können wir nichts, das ist ja mit Pech zu tun. Aber dann stehen wir sehr dünn da. Und das hat im Endeffekt mit der Vorbereitung zu tun.
Ja. Sehe ich sehr, sehr ähnlich. Vorbereitung, Kadermanagement und sowas. Es ist die Hoffnung, natürlich, wir haben noch ein paar Jugendspieler, Maxim Dahl, Philipp Schulz, die könnten sich da auch aufdrängen, aber das sieht aktuell nicht so aus, als würden die viel Spielzeit bei den Profis bekommen. Und das kann ich mir eigentlich, wenn jetzt nichts Großes verletzungsmäßig passiert, nicht vorstellen vor der Winterpause. Und wahrscheinlich sogar erst nächste Saison. Aber gut, ich meine, für die Tiefe vom Kader, von mir aus ist das in Ordnung. Aber ja, ich bin schon mit Bauchschmerzen in das Stuttgart-Spiel reingegangen, dass Stefan Bell gestartet ist. Das war für mich schon ein ganz großes Problem. Und irgendwie müssen wir da eine Lösung finden in der Abwehr. Wir haben natürlich auch, wie gesagt, über die Offensive gesprochen. Die muss ich auch besser einspielen. Ich habe die Hoffnung, dass jetzt die nächsten Trainingseinheiten, dass mal alle Leute da sind. Wir haben natürlich jetzt also wenn wir jetzt mal auf das nächste Spiel gucken, eine kurze Woche, es ist quasi fast eine Länderspielwoche und ich frage mich auch ein bisschen, wie der Terminplaner sowas machen kann, dass wir Freitag das letzte, dass wir Sonntag das letzte Spiel haben und dann freitags den Bundesligaspieltag wieder eröffnen. Das sind 2 Tage weniger, beziehungsweise mindestens 1 Tag weniger, als andere Bundesliga-Clubs haben, die Samstag zu Samstag spielen. Es nervt mich.
Ja, mich auch, natürlich. Weil es heißt ja auch, dass ich am Freitag nicht mitfahren kann. Und da schmeißt man jetzt auch eine Verschwörungstheorie rein, dass die versuchen, weil jede Mannschaft oder jeden Verein muss ja auch mindestens so und so viel mal in der Saison im Live-Fernsehen gezeigt werden, dass die sagen, am Anfang Spieltag 4 Augsburg gegen Mainz, da guckt ja vielleicht die wenigen zu. Das packen wir dann, das mit Vorbereitung und so weiter, ist für den dann egal, weil die größere Spiele dann ja auch am Ende der Saison herauspicken können, was größere Gewinn macht.
Genau. Man muss natürlich dazu sagen, Augsburg hatte auch ein Sonntagsspiel. Mhm. Also die Vorbereitungszeit ist für beide Mannschaften gleich. Aber ich empfinde das natürlich halt als extrem ärgerlich, gerade weil wir diese Spiele haben, die jetzt nationalmannschaftsmäßig weg waren, die neu verpflichtet wurden. Ich glaube, Augsburg hat am Ende des Transferfensters nicht mehr so viel gemacht wie wir. Und unsere Mannschaft muss ich tatsächlich erst finden. Und wir haben viele Baustellen und haben wenig Trainingseinheiten in dieser Woche. Und das ist ein Problem. Ich hoffe, dass sie das jetzt halbwegs gut hinbekommen. Und dann, sage ich mal so, freuen wir uns auf ein Auswärtsspiel in Augsburg. Ist ja eigentlich auch eine Auswärtsfahrt, die gar nicht so unfassbar weit ist, wo man eigentlich gut mal hinfahren kann. Es gibt noch Tickets an der Tageskasse, so wie ich das verstanden habe.
Ich glaube, ab heute Abend ist doch Schluss.
Ja, aber ich habe auch gehört, es gibt noch mal Tickets vor Ort.
Ah, okay.
Also wir recherchieren das noch mal nach. ansonsten denke ich mal, war es das für diese Woche. Hast du sonst noch irgendwas anzumerken? Irgendwas, was du gerne sagen möchtest? Werbung, was du für dich machen möchtest?
Nichts Besonderes. Ich würde mich einfach nochmal bedanken, dass ich ja mitmachen konnte heute. Herzlichen Glückwunsch nochmal an euch allen für die 6 Jahre zusammen. Euch Hinterhofsinger ist wirklich eine super Leistung. Und dann hoffentlich hören wir uns auch im Englisch irgendwann mal zukünftig wieder.
Ja, also ich sag mal so, wenn ihr mich einladet, komme ich natürlich sehr gerne vorbei, auch in Englisch. Natürlich möchte ich mich auch herzlich bei dir bedanken, dass du eingesprungen bist, heute Vertretung für 4 Leute sogar warst. es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir. Nicht selbstverständlich, dass ein Nicht-Muttersprachler sich so viel Zeit nimmt, so detailliert auch mit mir darüber quatscht, finde ich sehr bemerkenswert und es freut mich jedes Mal, wenn wir uns sehen und es freut mich jedes Mal, wenn wir zusammen podcasten und können wir gerne noch sehr, sehr häufig wiederholen.
Ja, wunderbar. Jeden Moment über Fußball zu quatschen, dann mit dir ist schön. Das machen wir gerne.
Genau. Und mit diesen Worten würde ich sagen, verabschieden wir uns in die nächste Woche. Es geht nächstes Mal ganz normal weiter, normaler Podcast. Und ja, ansonsten bis bald.
Tschüss.